Eine Frage zur Meditation, und das sind natürlich die wichtigsten und besten Fragen, wenn es über die Meditation geht. Also ich möchte euch da auch nochmal ein bisschen ermuntern, nicht nur zu warten, bis dann das persönliche Gespräch ist, sondern also wenn irgendwas in der Meditation nicht so ganz klar ist oder nicht so ganz rund läuft, dann könnt ihr gerne auch Fragen dazu stellen. Also hier, ganz interessante Frage. Lieber Roland, ich habe eine Frage zum Meditationsprozess. Heute Mittag kamen bei mir zunehmend Kopfschmerzen. Ich hatte das Gefühl, mich nicht zu heftig angestrengt zu haben. Sobald ich den Atem jedoch mit der Aufmerksamkeit fokussiert habe, kam der Kopfschmerz. Wenn ich es gelassen habe, nur ein dumpfes Gefühl oder der Benommenheit. Was kann ich tun? Also da ist es wichtig, tatsächlich ganz aus dem Meditationsprozess mehr oder weniger auszusteigen. Weil da hat schon so ein bisschen eine Verkrampfung stattgefunden. Und das, denke ich, das kennen wir alle. Also mir ist das auch nicht unbekannt. Das hängt manchmal auch mit einer gewissen Tageszeit zusammen. Das kann auch irgendwie so Tagesform auch sein. Und so, da kann man gerade machen, was man will, und der Geist ist irgendwie so verkrampft. Und da kann man versuchen, da auch ja, nochmal ein bisschen locker zu sein und so, und irgendwie löst sich nicht so wirklich auf. Also da vielleicht ganz aussteigen und vielleicht nochmal ganz von vorne anfangen, so wie wir es heute Vormittag auch angeleitet haben und wie wir es gestern angeleitet hatten. Zum Beispiel mit dieser Metta-Praxis durch den Körper nochmal durchgehen, bei den Fußsohlen anfangen, also weg auch von dem Bereich auch gehen, bei den Fußsohlen anfangen und mit einem Gefühl der Dankbarkeit da reingehen. Und dann so langsam durch den Körper durchgehen, und man kann sich da ruhig Zeit nehmen und da mit dieser Kraft von Dankbarkeit eben in ein ganz anderes Bewusstsein, ein ganz anderes Sein auch reinzukommen. Oder wie wir es heute eben auch gemacht haben mit diesen Metta-Worten, mit diesem offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Mit diesen Worten durch den Körper wieder durchgehen und dadurch vielleicht neue Entspannung auch erreichen. Im Allgemeinen wird immer empfohlen, jede Meditation mit Metta auch anzufangen, sodass der Geist auch eine gewisse Schmeidigkeit auch bekommt und nicht zu sehr dieses Element, ich muss mich jetzt auf den Atem wieder konzentrieren und da einlassen. Wobei es gibt tatsächlich Traditionen, wo das eben so praktiziert wird, also gerade in Burma weiß ich von einem Kloster, wo ganz streng nur der Atem und nichts anders, und dann wird im persönlichen Gespräch wird nicht gefragt, ob wie der Geist so beschaffen war oder wie man mit der Metta-Praxis, sondern Metta-Praxis gibt es da gar nicht. Und da wird nur gefragt, wie lange man auf dem Atem bleiben kann. Ja. Kann manchmal auch gelingen, wenn man so eine Art Durchbruch vielleicht auch erzwingt, dass dann auf einmal auch man in einen erweiterten Raum hineinkommt mit der Atembetrachtung. Aber ich würde empfehlen, da nochmal ganz neu anzufangen und nochmal rauszugehen. Und auch in der Meditation, also auch als Empfehlung für diejenigen, wo das in der Meditation auch dann immer wieder mal hochkommt, ruhig dann immer wieder in die Metta-Praxis überschwenken, sodass der Geist wieder entspannt wird und dann wieder versuchen zurückzukehren. Auch der Buddha hat das in einer Lehrrede, an die ich mich erinnere, erwähnt, wo eine Lehrrede, wo der Ananda, sein Aufwärter, bei den Nonnen war. Und die Nonnen haben dann die Achtsamkeit auf den Körper sehr, sehr gepriesen. Und der Ananda hat dann auch eine entsprechende Antwort gegeben, und der hat dann nochmal sich so abgeglichen mit dem Buddha. Und der Buddha hat dem Ananda dann auch recht gegeben bei den Anweisungen, die er gegeben hat. Und da war es eben so, Wenn man zu lang vielleicht einmal versucht, einmal die Achtsamkeit aufrechtzuerhalten und dann so diese Enge dann auch spürt und dann ja nicht mehr rauskommt, dann hat er gesagt, dann mit dem Geist irgendwo anders hingehen. Irgendwo hingehen, wo man ja ein freudiges Gefühl hat, wo eine Erweiterung stattfindet, wo eine gewisse Leichtigkeit vielleicht damit verbunden ist. Ja, und an der Stelle vielleicht auch für euch so eine Möglichkeit, die eben auch vorhanden ist, dass ihr vielleicht auch versucht, für euch auch die eigene Metapraxis auch zu finden. Ich gebe natürlich hier auch Anleitung und versuche auch da auch ein bisschen kreativ zu sein oder inspirierend zu sein, aber versucht vielleicht auch für euch auch nochmal eigene Worte, eigene Gedanken, eigene Sätze oder eigene Bilder auch zu finden. Ich erzähle da immer ganz gern diese Geschichte von Naturvölkern, oder so habe ich zumindest einmal gehört, von einem Naturvolk. Ja, wenn eine Frau schwanger wird, dann kommt der Älteste oder der Schamane oder der Medizinmann oder Medizinfrau, kommt dann zu der schwangeren Frau und begibt sich in die Nähe von der schwangeren Frau, also nimmt Platz in der Nähe von dem Wohnort der schwangeren Frau und versucht dann das Lied des heranwachsenden Embryos, versucht dieses Lied zu hören. Und dann irgendwann, wenn er das Lied gehört hat, dann bringt er das Lied der Mutter bei und die Mutter singt dann während der restlichen Schwangerschaft, singt sie immer wieder dieses Lied des Kindes vor. Also wo das Kind ein eigenes Lied hat und das wird dann sozusagen mit diesem Kind begleitet in der Schwangerschaft. Und zur Geburt dieses Kindes ist es so, dass das ganze Dorf zusammenkommt und das kleine Kind mit seinem Lied empfangen. Ja. Das ist natürlich eine total schöne, allein die Vorstellung ist total schön. Also wenn man sich das vorstellt, man wird so empfangen werden, vielleicht eine Hausgeburt und man kommt so auf die Welt, die liebsten Menschen sind da und man wird mit seinem Lied empfangen. Ja. Und das ist so eine schöne Geschichte, vielleicht ist es auch nur eine Geschichte, aber wir können ja Geschichten auch immer dafür hernehmen, um uns selber auch nochmal vielleicht inspirieren zu lassen und ja, vielleicht in so einer Meditation, die jetzt nicht so ganz rund läuft und wo es ein bisschen verkrampft ist und so, uns vielleicht auf die Suche nach unserem Lied machen oder nach unseren Worten machen oder nach unseren Bildern, nach unserer Erinnerung machen. Und wir hatten ja gestern Abend auch so ein Ereignis, ein Erlebnis im Wald, wo eben der Wald, ganz, ganz tief erlebt wurde und die Tränen gekommen sind. Und das sind so Ereignisse, die wir uns zunutze machen können. Dass wir uns dann vielleicht in der Meditation, wenn es sehr verkrampft ist, oder als Vorbereitung eben für die Meditation uns an so ein Erlebnis auch erinnern. Andere Möglichkeit ist natürlich nochmal auch versuchen, vielleicht nicht ganz so explizit hier an der Nasenspitze zu sein, sondern vielleicht auch den Achtsamkeitspunkt eher vor der Nasenspitze zu haben, so ein bisschen mehr mentaler Punkt, weil an Nasenspitze ist manchmal so, dass man schon auch bei manchen die Tendenz vorhanden ist, mit den Augen dann auch noch auf die Nasenspitze zu schauen, um sich dann noch besser zu konzentrieren, manchmal auch unbewusst. Und da ist natürlich dann eine Verspannung eigentlich vorprogrammiert. Wenn der Punkt ein bisschen weiter vorne ist, ist auch dieser Tendenz des zu sehr Fokussierens auch ein bisschen entgegengewirkt. Oder man kann es natürlich auch einmal probieren, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt einmal da von diesem Punkt weg, weil da, ja, das tut mir nicht gut im Moment. Ich gehe jetzt einmal zur Bauchdecke und versuche, die Bauchdecke eben zu erleben. Versuche, dieses Heben und Senken der Bauchdecke ganz bewusst mitzubekommen und gebe mich ganz diesem Erleben hin. Das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch Element, was uns in der Meditation auch unterstützen kann, das manchmal auch ein bisschen unterschätzt wird. Und wenn in der Meditation so Schwierigkeit auch da ist, sich reinzugeben, sich hinzugeben, ganz da zu sein, ganz im gegenwärtigen Moment auch anzukommen, kann natürlich auch die Achtsamkeit im Alltag oder zwischen den Meditationen auch sehr, sehr förderlich sein. Also das möchte ich euch auch nochmal so ein bisschen anheimlegen. Versucht da auch zwischen den Meditationen, also nicht nur die Meditation jetzt als ein Übungsprojekt zu verwenden, sondern versucht auch vielleicht auch zwischen den Zeiten auch ganz da zu sein, ganz im gegenwärtigen Moment zu sein, ganz bei euch zu sein, ganz ins Spüren auch reinzukommen. Zum Beispiel bei der selbstlosen Hilfe ist es auch eine tolle spirituelle Praxis. In manchen Traditionen wird es auch als eine ganz explizit wichtige Praxis auch betont. Glaube auch in der Zen-Praxis oder in der hinduistischen Tradition, da wird erstens, dass man auch ganz im gegenwärtigen Moment ankommt und gleichzeitig aber auch etwas sehr, sehr Heilendes oder etwas sehr Positives mit einbringt. Also wir bringen uns da mit unserem Geben in der selbstlosen Hilfe oder im selbstlosen Tun auch ein. Also so auch nochmal ein Element, ja, ich bringe mich da ein, ich gebe mich da rein, ich mache das gern und bin da ganz da und verwende es als einen wichtigen Teil meiner Praxis. Ja, wie es manchmal bezeichnet wird, Gemüseschnipseln beim Gemüseschnipseln oder Putzen beim Putzen. Und nicht jetzt schauen, putzen, jetzt muss ich das auch noch machen und hinter mich bringen, sondern wirklich einmal auch versuchen, da ganz da zu sein. Und vielleicht sogar auch so ein bisschen mit der Einstellung, jetzt putze ich da gerade meinen Geist. Ja, und dann, ja, es ist auch in der Zen-Tradition auch ein wichtiges Element, dieses Putzen, wo ganz viel Wert drauf gelegt wird. Das könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen so uns von der Zen-Tradition übernehmen, wo ja da ganz, ja, manchmal sieht man es in Filmen so, wo dann die Mönche dann so mit einem Putzlum so ganz schnell durch die Räume wischen und das eine richtige, offensichtliche, richtige Übung auch ist. Ja, eben auch eine schöne Möglichkeit, wie wir praktizieren können, eben das Putzen nochmal, auch ein tolles Experiment, weil oft ist es so, dass Putzen eher so ein bisschen negativ besetzt ist. Oder auch ja, so Gemüse putzen oder so Salat waschen und so, manchmal ein bisschen negativ besetzt ist. Und da mal zu schauen, ob man aus dieser Einstellung, aus dieser Konditionierung vielleicht auch so mal rauskommen kann. Auch in so eine eher positive Haltung reinkommen kann. Mensch, ich darf dazu beitragen, dass dieser Kurs rund läuft, dass die nicht alles allein machen müssen, ja, dass das eben gut abläuft alles. Ja. Ja, und dann natürlich auch, wenn wir die Mahlzeiten zu uns nehmen, ist es auch eine total schöne Möglichkeit, auch ganz da zu sein. Ja. Und einmal dieses Experiment wagen. Essen beim Essen und sonst nichts. Also wirklich da sein, wirklich einmal essen und wirklich einmal mitbekommen, wie wir den Löffel vielleicht in die Suppe reintun und wie wir den Löffel anheben und wie wir den zum Mund führen und wie wir den Löffel im Mund tun und wie wir dann das im Mund nehmen und dann wie wir dann das vielleicht kauen oder wie wir dann runterschlucken, das alles einmal bewusst erleben. Und um das geht es ja. In dem Moment, in dem wir das bewusst erleben, treten wir aus dem bedingten Entstehungsprozess. Wir sind ganz da. Wir kommen zu uns, wir kommen im gegenwärtigen Moment an. Also ganz ein wichtiger Teil auch von unserer Praxis, die wir hier auch machen können. Und was wahrscheinlich auch noch der Fall sein wird, das Essen wird noch besser schmecken. Und eben mit der Einstellung auch besser verdaulich sein. Wenn wir, wissen wir ja alle aus der ja, Ernährungsberatung, dass man, je öfter man kaut, desto besser kann man es natürlich auch verdauen. Und da auch mal zu schauen, also ich bin zum Beispiel jemand, der immer ganz schnell auch isst und ja, hatte ich als Kind schon, meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, schling nicht so, also ich weiß auch nicht, da ist gewisses Getriebensein vielleicht auch da. Wobei ich muss dazu sagen, ich war ja früher Mönch und war dann auch öfter mal in dem Kloster vom Ajahn Brahm. Und da gab es ja viele Mönche und da war eher so, da war ich mit meinem schnellen Essen, da war ich nicht der Schnellste, sondern ganz im Gegenteil, da war ich, also da, ich weiß auch nicht, was das für eine Praxis da war in dem Kloster. Da war scheinbar die Praxis, wer am schnellsten isst, wer am schnellsten erleuchtet vielleicht so irgendwie. Ich weiß nicht, es war wirklich so. Also und dann, ja, es war überhaupt, also... Dann hat man, als wenn man noch ein junger Mönch war, dann hat man eben auch so eine Aufgabe gehabt, auch den Elternmönchen dann beim Umziehen oder Umändern der Robe auch behilflich zu sein. Also das muss ich jetzt erzählen, weil es eben schon auch was ganz Besonderes auch war für mich. Und dann, wenn man eben, also das Kloster war so angelegt, dass oben im ersten Stock war man immer gesessen und hat gewartet und war sozusagen mit der normalen Robensituation da gesessen. Und dann ging irgendwann der Gong und dann musste man diese legere Robenhaltung musste man dann umändern und musste sich so einwickeln, dass man eben auch gut eingepackt ist, nach draußen zu gehen. Und dann ging man nach draußen, hat so eine kleine Almosenrunde gemacht. Und Umändern, da musste man dann eben, manchmal hat man so die Gelegenheit gehabt, zum Abt hinzugehen und dem auch noch zu helfen und dann die Schale zu reichen. Und dann musste man zurück und seine eigene Robe noch in Ordnung bringen. Und dann sind die anderen aber schon vorgegangen. Und man musste, wenn man dann in der Reihe war und noch nicht fertig war, dann mussten all die anderen warten. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich hat es nicht so geübt in dieser Tradition, war da nicht so, geübt, also in dieser klassischen Waldtradition. Und dann kam ich nach Australien mit meiner eher ein bisschen wilden Robe und dann haben sie mir, gleich am ersten Tag haben sie mich da neu eingekleidet und dann habe ich das einmal gezeigt bekommen, wie man jetzt aus der Robe dann in die andere Haltung reinkommt. Und dann hat man mir auch gleich sozusagen als Geschenk gemacht, dass ich gleich auch noch den Abt auch so noch unterstützen soll bei seiner Robe. Das war eben so, ja, auch in der Tradition so, ja, man zeigt so die Ehrerbietung und man zeigt so seine Wertschätzung, indem man da auch nochmal irgendwo ein bisschen so mitmischt. Ja, auf alle Fälle, es war immer totaler Stress, also ich kann es nicht anders sagen, also ich bin dadurch nicht mehr zur Ruhe gekommen, sondern ganz im Gegenteil, war immer sehr, sehr aufwühlend. Und ich weiß dann auch, ich war dann bloß ein paar Tage da und dann war es so, dass dann ein großes Fest war, den Eintritt in die Regenzeit. Und da kamen, das ist ein Kloster, das von vielen Thailändern unterstützt wird, und da kommen dann Hunderte von Unterstützern und die bringen dann das Essen und man geht dann mit seiner Almosenschale. Und ich eben noch nicht so total geübt mit meiner Robe, habe ich halt schon auch versucht, so gut wie möglich, und dann die Almosenschale so. Und dann da entlang gehen, dieser Reihe entlang gehen und dann das Almosen empfangen. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich da geschwitzt habe, ob das auch klappt oder ob ich mich da blamiere oder irgendwie unangenehm auffalle oder so. Auf alle Fälle irgendwie, wo das dann fertig war und ich die Almosenrunde sozusagen erledigt hatte. Also das war eine Erleichterung dann, dass ich da durchgekommen bin. Ja. Ja, so ist es da auch mit dem Essen gewesen, dass da eben ein Tempo auch vorgeherrscht hat, wo also dieses lange Kauen und gut Verdauen und so, wo überhaupt scheinbar nicht bekannt war. Und obwohl ich, wie gesagt, doch jemand bin, der ja auch nicht so langsam ist, aber da war ich dann immer einer der Letzten. Ja. Das war ganz, ganz eigenartig. Und dann gibt es ja auch Klöster, vielleicht hat es auch ein bisschen daher gerührt, da wenn der Abt aufhört zu essen, dann müssen alle anderen auch aufhören. Also es sind alles so Trainingsmöglichkeiten für die jungen Mönche, sodass sie da so ein bisschen reinkommen in das ganze System und eben auch so diese Hingabe und so diese Herausforderung eben auch annehmen und dann auch beweisen können, dass sie es auch ernst meinen. Ich weiß, kommt jetzt gerade so ein Gedanke, in der Zen-Tradition gibt es auch so Übungen, wo man auch so schauen kann, ob man es wirklich ernst meint. Also so die alten Geschichten, wo dann der Schüler an der Klosterpforte klopft und dann um Einlass bittet, aber nicht eingelassen wird, draußen ist kaltes Wetter und so. Und wenn er dann eben nicht nach so 2-3 Tage durchhält und immer wieder klopft und so, dann ist er eben auch nicht würdig, dass er in das Kloster aufgenommen wird. Also solche Übungen. Oder dass man, das habe ich auch mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man eben im Winter, dass dann Schnee geschaufelt wird und dann hat man endlich den Weg freigeschaufelt, alles auf eine Seite gebracht und dann kommt der Abt und sagt, ja, und jetzt schaufelt es auf die andere Seite. Und da kommt natürlich totaler Widerstand hoch, weil man will ja nichts Unsinniges tun. Und da geht es jetzt nicht darum, da den Sinn drin zu finden. Zuerst hat man es auf die eine Seite geschaufelt und jetzt soll man es auf die andere Seite schaufeln, wo man ja sagen wird, es hätte ja gleich sagen können, dass ich es dahin schaufeln soll. Aber um das geht es da nicht. Es geht darum, zu zeigen, ja, man meint es ernst und man gibt sich da rein und gibt sich ganz hin und verliert im Idealfall halt seinen Eigenwillen. Um das geht es da. Also so dieses Mein Wille geschehe, das wird einem da halt versucht zumindest abtrainiert. Ja. Naja, jetzt kann ich drüber schmunzeln, aber wenn man so in so Situationen ist, wo es dann so richtig zack, zack geht, also gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist auch ein tolles Kloster da in Australien und habe mich da schon auch wohlgefühlt und habe da auch sehr intensive Zeiten auch verbracht, wo ich auch ja, schon auch sehr tief in die Meditation gekommen bin. Dies ist keine Frage, sondern eine Bemerkung. Gestern und heute hat sich die Energie im Meditationsraum bei der gemeinsamen Meditation um 17.30 Uhr im Anschluss an die Naturpraxis jeweils so friedvoll und still angefühlt wie sonst nicht. Ich fände es interessant zu hören, ob es nur in meiner Wahrnehmung so gewesen ist oder ob andere von der Gruppe das auch gefühlt haben. Es kommt mir so vor, als ob der Naturteil, obwohl viel bewegter als reines Sitzen, zu einer großen Stille im Innern und einem Ankommen in der Ruhe verhilft. Es ist sehr schön beobachtet und auch sehr toll erlebt. Ich konnte jetzt nicht fragen und habe die Tanja gefragt, ob sie das auch bestätigen kann. Und sie hat gesagt, ihr ist auch so gegangen. Ich meine, vielleicht ist anderen auch so gegangen, dann, wenn man von der Natur zurückkommt, dass man dann vielleicht sogar noch irgendwie entspannter ist, der Raum kriegt eine andere Atmosphäre. Vielleicht auch durch diese Weite, die man in der Natur erlebt hat, dieses ganz Präsentsein und diese Verbundenheit mit der Natur, dass da eben vielleicht auch was stattfindet, das dann sich mitträgt bis in den Meditationsraum hinein. Auf alle Fälle, also beobachtet es vielleicht auch. Im Endeffekt, ja, möchte ich da sagen, dass das auch ein Teil von unserem Weg ist, den wir beschreiten. Also wir haben auch das Gefühl, sonst würde man es ja nicht machen, dass sich diese zwei Elemente gegenseitig ergänzen und unterstützen. Dass das Praktizieren in der Meditation uns natürlich sammelt und achtsam macht und auch eine gewisse Herzensöffnung ermöglicht. Und wir mit diesem Geist, mit diesem offenen Herzen, wenn wir da in die Natur gehen, natürlich die Natur auf eine ganz andere Art und Weise erleben können, wie wir es normalerweise erleben. Und umgekehrt, wenn wir uns dann ganz der Natur hingeben und die Natur offen und ganz präsent erleben, dann kann das natürlich wieder zurückwirken in die Meditations- in die Meditationspraxis zurück. Also im Idealfall, und so erleben es wir sehr, sehr oft, ergänzt sich das gegenseitig und unterstützt sich gegenseitig. Vielleicht speziell auch, wenn der Geist eben auch ein bisschen die Tendenz hat zu verkrampfen und so, da kann es gerade besonders hilfreich sein, in der Natur auch Zeit zu verbringen. Und da auch nochmal sich von der Natur auch unterstützen zu lassen. Wir dürfen das nicht unterschätzen, was in der Natur zu erleben ist. In der Natur ist normalerweise dieses reine Sein zu erleben. Also da ist nichts, wo irgendwas gemacht wird, sondern da ist reines Sein da. Also vor allem auch von den Bäumen, die sind einfach da. Die gehen nirgends hin oder haben nichts zu erledigen oder nichts zu machen. Also auf den ersten Blick sind auch, wissen wir inzwischen, soziale Wesen, die auch sich gegenseitig unterstützen und miteinander wirken. Aber so, da ist ein großes Dasein da. Ähnlich, und ich werde heute noch im Anschluss an die Fragen liebende Güte-Meditation mit dem Gründen machen, ähnlich mit diesem Berg, den wir von hier so sehen können, der heute so toll war in dem Sonnenlicht und wo noch so der Schnee auf der Spitze ist und der wirklich eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Und auch darauf, wenn wir uns ausrichten, vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn der Geist verkrampft ist, an den Gründen denken und da in dieses, ja, in dieses Sein sich reinbegeben, sich von diesem Sein des Gründen so inspirieren lassen oder anstecken lassen oder verführen lassen, in ein eigenes tiefes Ankommen bei sich selber und einfach da sein. Ja, und wir begegnen natürlich durch diesen meditativen Geist auch nochmal mit mehr Wertschätzung, mit vielleicht der größeren Liebe, der größeren Verbundenheit. Also wie gesagt, wir erleben das als sehr, sehr bereichernd, diese gegenseitige Unterstützung, die man erleben kann. Ja. Aber gleichzeitig ist natürlich auch freigestellt in der individuellen Meditation, dass ihr auch ja, hier auch bleiben könnt und sagen könnt, Mensch, jetzt bin ich gerade so da, also das mit der Natur, das ist jetzt gerade nicht so, spricht mich jetzt gerade nicht so an, ich bleibe jetzt lieber da und praktiziere, bleibe in der Halle und praktiziere hier noch tiefer die Meditation. Also schaut da auch immer wieder für euch. Ist freier Wille wirklich möglich? Wenn es nicht möglich wäre, dann gäbe es ja auch keine Möglichkeit zur Heilung. Also dann gäbe es keine Möglichkeit, aus diesem bedingten Entstehen irgendwie auch rauszutreten, sondern dann wäre es so ein fatalistisches Dasein, wo wir eher Opfer sind und als irgendwie selber in der Verantwortung sind. Freier Wille bedeutet auch die Verantwortung natürlich für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Es ist auf der einen Seite eine wunderbare Botschaft. Also das hat mich schon von Anfang an der Buddha-Lehre so angesprochen, dass man selbstverantwortlich ist. Ich bin nicht davon abhängig, ob irgendjemand da oben das Gefäß der Gnade über mich ausgießt. Und wenn ich Glück habe, stehe ich am richtigen Ort und das überkommt mich. Und wenn ich Pech habe oder so, dann bin ich halt weiterhin irgendwie dem Ganzen ausgeliefert. Also das ist doch, wenn man das hört, ich bin selbst verantwortlich für mein Leben. Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich bin der Gestalter meines Lebens. Wow, das ist doch eine Botschaft von totaler Freiheit. Und gleichzeitig ist natürlich auch eine Botschaft, du bist selbst verantwortlich für alles, was in deinem Leben geschieht. Du bist selbst verantwortlich. Das bedeutet auch das Ende jeglicher Opferhaltung. Und es fällt uns nicht leicht, weil wir alle die Tendenz haben, in die Opferhaltung immer wieder ganz gern reinzugehen. Die anderen da oben und die da drüben und die und jene. Wenn die so sind, dann kann es mir doch nicht gut gehen. Und so weiter und so fort. Also, das brauche ich, glaube ich, nicht ausführen. Da sind wir alle auch ja, in einem gewissen Maß geübte in der Opferhaltung. Ja. In dem Moment auch vielleicht eine Anweisung, in dem Moment, wenn wir wieder in die Opferhaltung gehen, ja, aufpassen. Das ist das Ende vom spirituellen Weg. In dem Moment bin ich ja davon abhängig, dass diejenigen, die sozusagen die Täter sind, die mich zum Opfer machen, dass die sich verändern, sodass ich was in meinem Leben verändern kann. Ja. Will ich da, jetzt wirklich haben wir ja eine ganz wichtige Frage, will ich mich davon abhängig machen, dass all die anderen, all die Politiker oder die ganzen Wirtschaftsbosse und all die anderen, die dafür verantwortlich sind, dass ich jetzt in der Situation bin, in der ich bin, dass sich die ändern, sodass ich glücklich werden kann? Ja, das wäre doch ein da können wir doch warten bis auf Sankt Nimmerleinstag oder wie. Es ist doch viel sinnvoller, die Verantwortung vor allem für das innere Leben auch zu übernehmen und für unsere Reaktionen zu übernehmen und da eben zu wissen, ja, ich habe doch die Möglichkeit, so oder so zu reagieren, ja, wenn ich eine gewisse Übung habe. Ich muss doch nicht mit Hass reagieren, wenn irgendwas Schwieriges auf mich zukommt. Klar, passiert immer wieder, irgendjemand drückt aufs Knöpfchen, wir kennen das alle. Oft sind es die Menschen, die uns ganz nahe sind. Manchmal sind es Nachbarn, Arbeitskollegen, Menschen aus der Familie, im Bekanntenkreis. Also wir haben da alle genügend Übungsmöglichkeiten. Die drücken irgendwie aufs Knöpfchen und in uns kommt Ärger hoch. Natürlich kann ich jetzt sagen, ja, wenn der sowas macht oder sowas sagt, dann ist doch der Ärger total berechtigt. Ja. Wirklich? Der Buddha hat gesagt, es gibt keinen berechtigten Ärger. Ja. Ärger zu haben bedeutet, und dann den vielleicht noch auf den anderen zu projizieren oder dem mit Ärger zu begegnen, das ist so, als wenn wir glühende Kohlen, also das ist das Beispiel, das Buddha gegeben hat, also ob wir glühende Kohlen aufnehmen und versuchen, den anderen zu bewerfen. Also ist ziemlich klar, dass wir uns da auf alle Fälle als erstes verbrennen, ja, und dann ist es gar nicht gesagt, ob wir den anderen treffen. Das kann sein, dass der sehr geschickt ist und das überhaupt nicht mitbekommt, dass er da aufs Knöpfchen gekommen ist bei uns. Ja. Oft ist es so, dass wir dann dieses Bild verwendet, dass wir da in diese Grube des Ärgers dann fallen und in dieser Grube oder in die Schmollgrube da reinfallen und in dem Ärger dann manchmal ja lange Zeit dann drin verweilen. Und irgendwann merkt man, Mensch, was mache ich da eigentlich? Das tut mir nicht gut. Warum bleibe ich da drin in diesem Ärger und so? Der andere kriegt es ja nicht einmal mit. Ja. Und wir, nach langer Zeit steigen wir raus aus der Grube und sagen, okay, für dieses Mal ist es erledigt. Das nächste Mal, wenn wieder jemand aufs Knöpfchen kommt, wieder der Ärger hochkommt, wir gehen wieder in das gleiche Muster, wir fallen wieder in die Grube rein, aber kriegst das nächste Mal vielleicht schneller mit, aha, wieder in die Grube gefallen und gehen schneller aus der Grube raus. Beim nächsten Mal noch schneller aus der Grube raus und irgendwann sind wir dann vielleicht so gut trainiert, dass wir sagen, nee, in die Grube gehe ich nicht mehr. Es ist immer so mühsam in der Grube. Es ist so anstrengend, in dieser Grube zu sein, in dieser Ärgergrube zu sein. Ich gehe da nicht mehr rein, ich gehe außen rum. Und je mehr wir außen rum gehen, auf einmal irgendwann kriegen wir in unserem Leben mit, Mensch, da sind gar keine Ärgergruben mehr in meinem Leben vorhanden. So der Geist, der ist so positiv geworden und wir sind ja liebevoll, großzügig, mitfühlen. Ja. So hoffen wir, dass die Praxis irgendwann resultiert. Ja. Es liegt an uns. Wir haben sozusagen den freien Willen, ob wir immer wieder in diese Grube gehen. Wir können bis zum Ende unseres Lebens in diese Grube gehen. Ja. Und nach außen projizieren das. Wir werden immer jemanden finden, der schuldig ist. Immer. Das ist die aller einfachste Übung. Und wenn in der näheren Umgebung niemand ist, dann können wir immer die da oben beschuldigen. Ja. Die wissen es auch nicht besser, die da oben. Also auch da die Verantwortung für unser Innenleben übernehmen. Und vielleicht einmal einen anderen Umgang mit dem Ärger auch praktizieren. Ja, wir müssen den ja nicht fortführen. Wir können vielleicht spüren, und hier haben wir eine schöne Möglichkeit, wie wir damit umgehen können, aus dem Karussell aussteigen, das ich heute besprochen habe, aus diesem bedingten Entstehungskarussell auszusteigen, wo man immer wieder neu diesen Ärger hochbringt, wo dann irgendwie Gedankengefühl sich so hochschaukeln und dann eine Emotion daraus entsteht. Und diese Emotion dann irgendwann zu einer Gemütsstimmung wird. Da aufpassen. Aufpassen, was wir denken. Wie wir reagieren. Und aus dem Denken vielleicht einmal aussteigen, die Körperachtsamkeit gehen und spüren, wo spüre ich den Ärger im Körper. Also raus aus diesem Kreislauf, in die Achtsamkeit auf den Körper und dann spüren, und Ärger ist im Allgemeinen hier im Oberbauchbereich zu finden. Das kann manchmal wie ein brennender Knödel sein, der da drin steckt. Auch total interessant, das auch zu beobachten. Und dann können wir warten, bis sich der Knödel auflöst. Alles ist vergänglich, alles löst sich auf. Wenn wir dem keine neue Nahrung geben, alles löst sich auf. Ja. Warten. Oder wir können diesen Knödel mit liebender Güte begegnen. Offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Das bedeutet Selbstverantwortung übernehmen und das bedeutet tatsächlich den freien Willen, den wir haben, einzusetzen, auszusteigen aus einer scheinbar ausweglosen Situation, aus einer Situation, wo dieser Ärger scheinbar berechtigt erscheint und in ein total neues Sein reinzugehen. Anstatt die alte Schleife fortzuführen, in eine neue Schleife reinzugehen, die darin besteht, dass wir da einen Heilungsprozess vollziehen, diese hinzugekommenen Trübungen, diese Hindernisse oder Blockaden, wie es auch genannt wird, dass wir die spüren und den Trigger dafür verwenden, um da ranzukommen und um Heilarbeit machen zu können. Und das ist natürlich eine total andere Wahl, die wir da treffen, als die normalerweise bedingte Wahl, die wir treffen, wenn wir nicht aufpassen. Ja, freier Wille ist möglich, absolut. Also das. Und gleichzeitig möchte ich an der Stelle sagen, hat man schon auch das Gefühl, dass so auch ein gewisser Rahmen auch da ist, da wo, ja, ich weiß auch nicht, wo man sich vielleicht für dieses Leben eine gewisse Aufgabe vorgenommen hat, einen gewissen Rahmen gesetzt hat, in dem man sich bewegt. Oder noch mehr ein anderer Aspekt, freien Willen. Wenn wir mit unserem Sein, mit unserer Lebensführung, mit unserer Ausrichtung nicht im Einklang mit dem, ich nenne es jetzt mal göttlichen Willen sind, sondern wirklich so unseren Eigenwillen so im Vordergrund haben, dann wird das Resultat sein, dass wir Druck bekommen. Und wenn wir dann immer noch nicht aufgeben und immer sagen, wenn ich nur stark genug will, dann werde ich schon durchkriegen, durchbeißen. So, dann kann es sein, dass der Druck noch stärker wird. Und wenn noch mehr und dann, ja. Eigentlich wäre die einzige Aufgabe, die wir hätten, loszulassen von dem Eigenwillen und zu schauen nochmal, wie kann ich mich einstimmen in das Leben, wie kann ich mitfließen. Ja. Also Druck ist immer ein Zeichen, dass auch der Eigenwille zu stark ins Geschehen reingebracht wird. Wenn wir mitfließen, gibt es keinen Druck. Oder wenn wir aufgeben, wenn wir unserer Lebensaufgabe nachgehen, gibt es keinen Druck. Vielleicht an der Stelle auch dieses Gleichnis, das mir irgendwann einmal gekommen ist, wo man, ja, wenn man also als Kinder oder Jugendliche haben wir manchmal miteinander gerauft und dann hat man halt versucht, den anderen so in den Schwitzkasten zu bringen. Und wenn man dann, so wie beim Ringen, wenn man dann im Schwitzkasten gehabt hat, dann hat man halt versucht, ein bisschen zuzudrücken und hat dann den anderen gefragt, gibst du auf? Und dann, ja, damit man seine Ehre nicht verliert, nein, ich gebe nicht auf. Und dann hat man mehr zugedrückt. Oder man war eben selber im Schwitzkasten drin und nein, ich gebe nicht auf. Und dann wurde noch mehr zugedrückt. Und nein, nein, ich gebe nicht auf. Man hat schon fast keine Luft mehr gekriegt. Und so. Und dann irgendwann hat man gemerkt, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Ja, ich gebe auf. Wusch, sofort war der Druck. Sofort. Ja. Also das ist so ein schönes Gleichnis. Genauso läuft es in unserem Leben. Wir brauchen bloß aufgeben. Ja. Nein, ich gebe nicht auf. Mein Wille geschehe. Ich bin für alles verantwortlich. Ich muss die Sache kontrollieren, weil ohne meine Kontrolle läuft alles schief. Ja. Nochmal genauer hinschauen, ob wirklich alles schief läuft. Oder ob, wenn wir uns einmal raushalten, die Sache viel besser läuft. Ja. So wie mit der Natur. Das ist das beste Beispiel. Wenn wir uns da mal raushalten würden, es läuft ja alles, die Natur hat doch eine eigene Weise, weiß doch genau, was zu tun ist. Bayerischen Wald, das ist so ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt. Bayerischen Wald, vor über 50 Jahren haben sie da den Naturpark Bayerischer Wald gemacht und haben da dieses Experiment gestartet, den Wald einmal sich selber zu überlassen. Es war ein Mordsaufruhr in der Gesellschaft, in der Bevölkerung und gerade auch bei den Bauern und bei den Förstern. Und so haben gesagt, das können wir nicht machen. Das ist ja Wahnsinn. Es war damals in der Zeit vom sauren Regen, wo eh der Wald so am Niedergang war. Und ja, und sie haben es dann doch irgendwie durchgebracht. Und der Wald hat sich selber wieder erneuert. Der hat sich regeneriert, wenn man ihn in Ruhe lässt. Später ist dann nochmal ein weiteres Gebiet dazugekommen, wollten sie den Naturpark Bayerischer Wald erweitern. Also so habe ich es gehört und gelesen. Und dann waren eben schon ganz viele Fichten von dem Borkenkäfer angefressen. Und dann war dieses neue Stück Wald mit diesen abgestorbenen Fichten. Und dann war wieder, überlassen wir das einmal dem Wald selber. Schauen wir mal, was da passiert. War nicht durchzusetzen in der Bevölkerung. Obwohl dieses Experiment vorher schon da war, war nicht durchzusetzen. Es mussten die Harvester rein und diesen ganzen Wald roden und mit diesen schweren Geräten in den Wald reingehen und es in Ordnung bringen. In der Tschechei oder in Tschechien war ein ähnlicher Zustand, da war es so, da haben sie dem Wald sich selber überlassen. Und das ist interessant, man kann da jetzt hinfahren und das anschauen, wie es jenseits der Grenze ist, da ist der Wald, hat sich total erholt, wo der Harvester war, da wächst heute noch nichts. Der ist so verdichtet worden, dieses ganze Gebiet ist so verdichtet worden, das ist geschädigt für Jahrhunderte. So der Boden, der dann zuvor ganz locker war und dann, das sinkt ja ein, das ist ja Wahnsinn. Das kann man im Wald oft sehen, wenn so Bulldogs reinfahren oder so Harvester drin waren, wie tief diese Furchen sind, wie tief da verdichtet wird. Also das ist heute noch ein tolles Anschauungsmaterial. Wenn sich der Mensch raushalten würde, das würde viel schneller alles heilen. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen ein Aufruf, muss ich wirklich mich in alles reinmischen. Ja. Heute, da geht's los. Beitrag zur gestrigen Naturübung. Bedingtes Entstehen. Ich bin gestern fröhlich mitmarschiert, glücklich und ruhig. Unbemerkt bin ich ermüdet. Mehr und mehr kamen mir ungelöste Situationen von zu Hause in den Sinn. Eine unzufriedene Mattigkeit breitete sich aus. Gedanken an Tanja, was, das soll ein ruhiges Tempo sein? Es war schwer, meine Gedanken loszulassen oder zu bändigen. Unzufriedenheit auch mit mir. Das Grün des Waldes hat etwas geholfen. Danach die Übung. Das Grün und die Frische des Waldes einzuatmen und das Gold des Herzens auszuatmen, hat alles unterstrichen, gewendet. Ich habe ja etwas zu geben. Ein großer Frieden breitete sich aus. Danke. Das ist natürlich total schönes Erleben, wenn man so mitbekommt, wie kraftvoll die Natur ist und wie man selber in der Interaktion auch in diesem Austausch reinwachsen kann und wie sich dann diese Enge, diese Unzufriedenheit, dieses Negative, diese Schwere wie durch ein Wunder auflösen kann. Drum meine Hauptanweisung auch für die Praxis zu Hause: so oft wie möglich in die Natur gehen, so oft wie möglich, aus eigener Erfahrung. Wenn nichts anders hilft, dann die Natur. Aber auch wenn was anders hilft, trotzdem auch in die Natur. Nicht nur als letzten Notanker, sondern als eine tägliche oder zumindest zweitägige Praxis, die wir mit reinnehmen können. Okay, wir können noch mal kurz aufstehen und die Beine ausstrecken.